das Problem ist selten das Wearable, sondern dass man nicht so richtig weiß, wie man damit umgeht. Viele Leute einfach überfordert sind von den ganzen Daten. Am Ende dann sagen, hey, das ist mir eigentlich viel zu viel, ich will das alles gar nicht wissen.
Am Ende sind es eben nicht unbedingt die Scores, die der richtige Weg sind, um das alles zu steuern. Die sind super, super beeinflussbar, ein bisschen mehr ausgedacht, schön gerechnet teilweise auch.
Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was würdest du nehmen?
Ich würde tatsächlich, wenn es nur, also es kommt drauf an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Grüß dich Mario.
Wir reden heute über Wearables und so ein bisschen darüber, wie Wearables funktionieren, welche Wearables wir selber nutzen und wie wir sie nutzen, wo wir darauf achten, weil ich meine, so ein Wearable hat am Ende super viele Daten und viele davon sind relevant. Einige davon sind, glaube ich, nur ein nettes Gimmick, das kann man, glaube ich, so sagen. Und genau, darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen. Das ist auch eine Folge gewesen, die sich die Zuhörer und Zuschauer sehr gewünscht haben. Deswegen, ja, unterhalten wir uns heute darüber. Wir haben zum Start auch mal so ein paar Zahlen mitgebracht, ne, vom Markt, wie viele Leute Wearables nutzen, wie das in Europa ausschaut, wie sich der Markt weiterentwickelt. Was fandest du da am spannendsten?
Ja gut, also ich meine, unternehmerisch am spannendsten fand ich eigentlich, dass dieser Markt unfassbar schnell wächst. 18,9% im Jahr. Also wer sich so ein bisschen mit so Compounded Annual Growth Rates mal beschäftigt hat, der weiß, dass das echt krass schnell ist. Und 2024 war der Markt ungefähr bei ja knapp 200 Milliarden. Und man sagt, dass 2034 soll das Ganze eben 1 Billion US-Dollar wert sein. Also schon echt beeindruckend, in welchem Pace das vorangeht. Aber man merkt es ja auch so in der, ich denke mal so im Alltag, weil gefühlt jeder in Deutschland, also jeder Dritte mal mindestens, hat irgendwie ein Wearable, sei es irgendwie eine Smartwatch, sei es irgendwie ein Whoop, ein Aura Ring. Es gibt ja zahlreiche verschiedene Dinge oder Polar oder was es halt noch so alles gibt, ne? Und das, die Tendenz ist da eben auch steigend und das merkt man ja auch ältere Menschen tragen das jetzt irgendwie. Die Apple Watch hat jetzt ja auch integriert, dass sie den Sturz erkennen kann, was zum Beispiel bei mir und meinem Opa total interessant war. Ich bekomme dann immer sofort eine Message und dann rufe ich ihn gleich an.
Alles und, gut bei dir.
Bis jetzt war es auch immer nur, wenn es gescheite Stürze waren. Also okay. Einmal war es beim Skifahren, dass ihn richtig erwischt und einmal beim Radlfahren. Also es ist schon immer ernst zu nehmen und funktioniert natürlich mega gut, weil die Notfallkontakte gleich kontaktiert werden. Also wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und ja, am Anfang ist das ja eigentlich so gekommen über Schrittzählen und da war so ein bisschen die Obsession damit, okay, ich will meine 10.000 Schritte am Tag schaffen. Und dann kam mit der Zeit aber eben auch diese ganzen kleineren Herzsensoren oder Herzschlagsensoren dazu, die eben auch die Apple Watch und so weiter integriert haben. Und das ist am Ende so die Haupt-Use-Case lange gewesen, damit eigentlich auch Sport zu messen. Und dann kam Stück für Stück eben das Schlaftracking noch dazu, wo man eben versucht, auch die Schlafphasen zu tracken, wie lange man schläft, wie erholsam das Ganze ist und wie erholt man auch am nächsten Tag aufwacht. Ne? Und da hat sich jetzt echt eine Menge getan und dementsprechend werden wir da heute gut einsteigen.
Ja, ich finde bei der Entwicklung auch spannend. Am Anfang ist das sehr, sehr stark so ein Lifestyle-Thema gewesen und schon langsam geht es halt mehr in die medizinische Richtung dann auch, ne? Mit EKG-Messungen. Ich meine jetzt kein dauerhaftes EKG, wie man es bei einem 24-Stunden-EKG machen würde, aber dass zum Beispiel Herzrhythmusstörungen erkannt werden, dann neue Sensoren, die irgendwann auch mal Glucose-Tracking ermöglichen wollen, ohne dass man sich so einen Sensor reinpiekst in die Schulter oder in den Oberschenkel oder irgendwo in den Hüftbereich, sondern dass das wirklich non-invasiv funktioniert, also auch mit so einer Uhr oder mit einem Ring oder mit einem anderen Device auf der Hand. Da tut sich sehr viel. Auch Hormone haben wir jetzt kürzlich gelesen. Da gibt's auch ein spannendes Wearable, was in den Startlöchern steht, kommt in den allermeisten Fällen aus den USA, muss man auch dazu sagen.
Ja, genau. Ich meine, die finanzielle Infrastruktur ist halt in den USA gegeben. Das ist hier schlichtweg nicht da. Also selbst wenn jemand hier da großartig was macht, wird er wahrscheinlich am Ende irgendwie in den USA landen, weil da halt das Geld vergleichsweise auf der Straße liegt und man natürlich regulatorisch nicht so viel beachten muss. Und das ist gerade in dem Markt natürlich ein Riesenthema. Zu dem Hormontracker ist ja super krass, weil da der misst eigentlich genau das Gleiche wie eine Apple Watch. HRV, Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz vor allem. Und schaut sich das, und die Hauttemperatur, so, ne? Und schaut sich anhand dessen, kann er ungefähr predikten, okay, die Hormone sind so und so hoch. Also wirklich wirklich sehr, sehr interesting.
Das heißt, die Science dahinter ist ja nicht das Wearable an sich, sondern die Daten bzw. der Algorithmus. Ne? Das ist eigentlich die Secret Sauce, die diese Wearables so besonders macht und was natürlich auch sehr, sehr stark hilft, wenn wir jetzt an den Oura Ring oder an Whoop denken oder an alle anderen Smart Ringe, die es so gibt, je größer die Nutzerbasis, desto besser kann er auch gewisse Sachen vorhersagen, predikten und da eine sehr, sehr gute, ich sag jetzt mal, Übereinstimmung bringen. Deswegen haben etablierte Player, wie jetzt eine Apple Watch, die hunderte Millionen von Leuten tragen, oder eine Garmin, weil es das halt schon seit Jahrzehnten gibt, da schon ein bisschen Vorsprung, ne? Was diese ganzen Algorithmen betrifft und diese ganze Datenbank betrifft. Einfach, weil sie auf sehr viel mehr Daten zurückgreifen können und weil so viele Geräte im Umlauf sind, sie auch einfach mal sagen können, okay, jetzt schauen wir uns mal den Parameter an, weil wir haben ja ohnehin 300 Millionen Leute, die unser Wearable tragen. Also, let's go. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und was auch spannend ist, früher ist es ja so gewesen, ja, okay, du hast deine Werte angeschaut und die allermeisten Wearables, die haben ja noch so eine Softwarekomponente obendrauf. Ne? Garmin hat auch nur so ein kleines Abo zusätzlich, Aura hat das, Whoop hat das, der Circular Ring hatte das auch. Die haben alle noch so einen kleinen KI-Chatbot jetzt schon integriert, der die Daten dann für dich so ein bisschen zusammenfasst, dem du auch Fragen stellen kannst, wo du dann sagen kannst, hey, ich habe jetzt irgendwie einen Halbmarathon geplant, wenn es vor allem um diese sportlichen Themen geht, kann ich heute ein hartes Training machen? Wie sollte ich mir das Training so ein bisschen einteilen? Also mit diesem Aufkommen von KI geht es natürlich auch sehr, sehr stark Richtung persönlicher Gesundheitscoach und ein bisschen weg von, okay, ich schaue halt mal drauf, habe ein paar zusätzliche Werte, wie es ja auch im Blutbild ist und bringe die dann in so eine gesamte, in so ein Gesamtbild und fasse die dann so zusammen. Jetzt ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Das ist natürlich auch so, dass das auch gewisse Probleme, sage ich mal, mit sich bringt, weil viele Leute einfach überfordert sind von den ganzen Daten und am Ende dann sagen, hey, das ist mir eigentlich viel zu viel, ich will das alles gar nicht wissen, ich brauche das nicht. Und das kann man auch total nachvollziehen, nur weil wir gerne tracken, müssen wir nicht davon ausgehen, dass das viele andere Leute genauso machen, aber einfach, weil man sich sehr, sehr schwer damit tut, die Daten irgendwie zu integrieren, zu begreifen. Jedes Wearable hat ja auch andere Scores, das heißt, man kann Wearables untereinander schon mal gar nicht vergleichen. Ne? Was weiß ich, wenn du jetzt einen Oura Ring trägst und ich irgendwie eine Uhr oder so ein Strap auf dem Handgelenk, dann ja, es ist schlichtweg so, dass wir unsere Recovery gar nicht gar nicht sonderlich miteinander vergleichen können, einfach weil sie jeder unterschiedlich berechnet. Ne? Das macht es natürlich auch ein bisschen mühsam. Und diese Scores, die sind ja schon besser geworden, aber kommen wir später nochmal dazu, die sind schon auch durchaus fehleranfällig. Ne? Wenn man nur eine Genauigkeit von irgendwie 70-75% hat, ja, dann ist schon noch sehr viel Luft nach oben. Ne? Das reicht dann trotzdem, um ein paar Trends zu begreifen, aber jetzt eine klinisch genaue Diagnostik ist das natürlich nicht, aber ich denke, das soll ein Wearable auch gar nicht sein. Und aber ja, da gehen wir dann später noch ein bisschen drauf ein. Im Grunde ist es so, das Problem, also wenn man von diesen Stories hört, das Problem ist selten das Wearable, sondern dass man nicht so richtig weiß, wie man damit umgeht und wie man es nutzen soll. Insofern, ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema. Was ist ein Wearable für dich?
Also ich meine, ich möchte generell heute natürlich ein Plädoyer dafür geben, dass man sich auf jeden Fall mal eins zulegen sollte, auch wenn man noch, auch wenn man da Angst vor hat. Für mich ist es am Ende was sehr Geiles, um eben langfristig Daten zu sammeln. Ne? Also man darf sich eben nicht wegen diesen Tag 1 ist super schlecht, Tag 2 ist super gut, man darf sich wegen diesen Daten eben nicht unbedingt so verrückt machen, weil eben diese Genauigkeit ist nicht so hoch. Das heißt, ja, take it with a grain of salt, oder? Aber über die Langfristigkeit schafft man natürlich trotzdem relativ akkurates Datenset. Ne? Da reicht es dann eben auch, wenn irgendwie 75-80% dann passt. Ich glaube, es ist sogar eigentlich ist die Accuracy schon ein bisschen besser, ne, bei den meisten Werten. Also es ist eher Richtung 90. Und das sind dann eher die schwächeren Wearables schon. Aber klar, am Ende kannst du natürlich immer Werte haben, die irgendwie nicht passen. Und deswegen darf man sich wegen einem Tag halt nicht verrückt machen. Und wenn man dieses longitudinale Datenset dann aber hat, ne, dann lernt man seinen Körper halt auch besser kennen und kann auch anfangen, es wirklich zu steuern. Ne? Und das dafür geben wir heute, denke ich, auch so ein kleines Tutorial, weil am Ende sind es eben nicht unbedingt die Scores, die der richtige Weg sind, um das alles zu steuern, weil die sind super, super beeinflussbar, super, ich sag mal in Anführungszeichen, auch ein bisschen mehr fake, ein bisschen mehr ausgedacht, schön gerechnet teilweise auch. Und deswegen sollte man sich eben nicht nur an denen orientieren. Aber ja, da kommen wir dann, denke ich, gleich noch dazu. Wollen wir noch kurz zusammenfassen, was es eigentlich alles gibt? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Wir haben, wir haben verschiedene Smartwatches. Ich glaube, das ist so eins der verbreitetsten, ne? Das sind
Apple Watch. Das erste.
Genau, war auch das erste. Ich meine, die Use Case ist ja auch klar. Du kannst dann immerhin noch nach der Uhrzeit sehen. Wenn ich jetzt meinen Whoop anschaue, ja, ist irgendwie einfach nur ein Statement, aber halt auch kein besonders schönes.
Ja, wenn du festklopfst, ne, dann blinkt es zweimal kurz und zeigt dir, wie viel Akkustand du noch hast auf der Seite.
Ah, das habe ich nicht mal gewusst.
Siehst du mal. Also grün, rot und gelb. Aber genau, das war's dann auch schon.
Also er kann halt nicht wirklich was zeigen. Du kannst dir natürlich andere Bänder kaufen. Die sind auf jeden Fall für das, was du bekommst, auch relativ teuer. kosten sicher auch 50 Euro pro Stück und sind dann aber auch schon auch recht verranzt aus nach ein paar Monaten. Also lag schon irgendwie nahe, dass man da Uhren draus macht. Der Nachteil an den Uhren ist dann wieder, warum so viele jetzt wieder auf sowas wie Whoop umsteigen. Ja, sie wollen eigentlich nicht ständig so die Notifications haben. Ne? Sie wollen eben eigentlich ihre Ruhe haben, ne? Und eigentlich wieder zur alten Schule zurück. Das ist so ein bisschen das Argument. Deswegen erobern diese Straps eben auch gerade so ein bisschen den Markt. Und das ist halt das Argument dahinter. Sind natürlich auch sehr leicht und für den Sport auch super. Können tatsächlich auch als, bei Cristiano Ronaldo trägt es zum Beispiel in der Unterhose. Da gibt es extra Unterhosen für, wo man den Whoop reinstecken kann. Also ganz interessant.
Hat aber natürlich auch den Grund, dass man im Profifußball keine Armbänder tragen darf. Auch nicht ein Bizepsband. Ja. Deswegen, also gibt es ja auch für den Bizeps sich so ein größeres Band, wo man sich das rummachen kann. Das ist beides nicht erlaubt, weil da könnte man sich ja irgendwie festhalten.
Ja, oder verletzen
insofern,
auch, ne?
Wenn du genau, auch verletzen. Kommst, ne? Deswegen ist das natürlich eine willkommene Funktion. Eine Sache noch zu den Smartwatches. Ich meine, ich habe eine Garmin, ne? Die ist auch Smartwatch-fähig, aber ich nutze sie ohne Smartwatch-Funktion. Also ich bekomme keine Notifications, ich nutze es wirklich nur als Uhr und zum Tracking halt. Hm. Und das finde ich dann schon, das ist sehr angenehm. Ich meine, ich finde, eine Apple Watch schaut ganz schön aus, aber am Ende erstens super wenig Akku und zweitens, ich möchte nicht diese Notifications die ganze Zeit auf mein Handgelenk auch noch bekommen. Ich bin ja eh schon so viel am Handy und am Laptop. Deswegen finde ich das sehr angenehm.
Kannst du natürlich da auch ausschalten, ne? Aber dann ist irgendwann der Sinn dieser Uhr halt nicht mehr so ganz gegeben, finde ich immer. Aber genau, und was natürlich auch noch ein Vorteil von den Uhren ist, du hast natürlich auch irgendwie häufig GPS-Tracking mit drin. Das heißt, du kannst natürlich wirklich, wenn du irgendwie viel in der Natur bist, was die wenigsten sind, ne? Oder irgendwelche wilden Trailruns machst, dann kannst du natürlich viel genauer tracken und du kannst vor allem auch nicht so leicht verloren gehen, was natürlich in Europa praktisch, zumindest in Mitteleuropa praktisch unmöglich ist. Ne? Dann gibt's noch die Ringe. Da würde man sich immer denken, gar nicht so eine schlaue Idee, eigentlich einen Ring zu machen, weil die Gefäße sind ja super klein. Aber es ist tatsächlich eigentlich sogar wohl recht gut. Man hat auch relativ wenig Artefakte von der Bewegung her, weil die relativ fest und sauber sitzen. Sind also ideal eigentlich fürs Schlaftracking. Da natürlich der große Nachteil, beim Sport musst du die Dinger eigentlich meistens ausziehen. Das ist auch eigentlich meistens auch unangenehm, wenn du das beim Sport trägst. Also ich bin persönlich da einfach kein großer Fan, die während Sport zu tragen. Aber nachts sind sie super und sicherlich auch sehr, sehr genau. Dann gibt es noch so smarte Textilien, Hexoskin, das hatten wir uns noch aufgeschrieben, das ist eigentlich ziemlich cool, kann EKG machen, kann Atemfrequenz machen, ist eigentlich kein Brustgurt, sondern wirklich sind Fasern, also ist eine Art Shirt. Ne? Also
genau, das ist schon, das schaut cool. So aus wie ein Tanktop im Grunde, also das hat jetzt keine Ärmel, ist im Grunde wie so ein Unterleibchen, sagt man so. Und das Schöne da ist, es ist unfassbar genau. Also es ist sehr, sehr, sehr viel akkurater als jegliche Uhren und jegliche Smart Rings und so. Aber am Ende ist es halt natürlich auch was man sich anzieht. Ne? Du hast eine sehr viel größere Oberfläche. Macht ja auch Sinn, dass das EKG dann genauer ist, weil das ja viel eher dem ähnelt, wie man es auch in einem klinischen Setting messen würde. Auch bei der Atemfrequenz, weil es natürlich die Ausdehnung von deiner Brust auch mitbekommt und so weiter und so fort. Da ist halt eben der große Vorteil, dass es unfassbar genau ist und dass man da theoretisch auch noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Aber ich meine, das trägt man halt auch nicht 24/7, ne? Zieht man halt auch mal aus, muss man sich ja auch mal waschen. Insofern ist das wahrscheinlich gar nicht so ganz alltagstauglich. Und dann gibt es auch noch so Hearables und Glasses, das ist noch gar nicht so krass verbreitet. Apple hat ja in der neuesten Generation der AirPods auch eine Herzfrequenzmessung zum Beispiel mit dabei. Ne? Ich wüsste bei mir noch nicht, inwiefern ich das nutzen oder brauchen würde. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass du, wenn du jetzt laufen gehst, dann keine Uhr mehr brauchst, sondern es halt dann alles über die AirPods läuft. Aber ich meine, du brauchst ja immer trotzdem noch ein, du musst ja immer noch dein Handy dabei haben, ne? Weil ansonsten hat das, bringen dir die AirPods ja auch nichts. Deswegen, da verstehe ich den Use Case noch nicht so ganz. Aber ich meine, vielleicht kommt das auch noch. Und ansonsten, bei den Brillen, die sind ja alle noch schon sehr, ich sag jetzt mal, klobig. Ne? Also diese Virtual Reality Brillen, die dann theoretisch perspektivisch auch nochmal eine Herzfrequenzmessung machen können, hier so hinter dem Ohr mit irgendwelchen Sensoren im Bügel. Das ist ja also noch gar nicht weit verbreitet. Auch noch sehr, sehr teuer. Ne? Da macht ja Meta sehr viel mit diesen Virtual Reality Brillen. Die werden auch immer feiner, also der Rahmen wird auch immer dünner. Also man bekommt das Zeug auch immer und diese ganzen Sensoren immer sehr viel kleiner unter. Aber ja, das ist jetzt noch nichts, also würde ich mir nicht kaufen. Ne? Da würde für mich erstmal der Benefit noch nicht ausreichen. Ja. Nee, das ist noch sehr, sehr früh, theoretisch aber sehr cool. Man kann sich da ja auch dann vorstellen, wenn man so eine Brille hat, da kann man ja vielleicht auch ein Workout machen. Ne? Man muss da nicht mehr auf sein Smartphone schauen, sondern man sieht Pamela Reif oder Cristiano Ronaldo oder wer auch immer, Sascha Huber, die diese Workouts dann machen, halt direkt vor sich, wie sie die Übungen ausführen und so weiter und so fort. Also eigentlich, ich glaube, ganz cool, wird sich mit KI sicher auch ein bisschen beschleunigen, aber so Hearables und Glasses sind theoretisch auch Wearables, aber noch nicht so wirklich.
Ja, ich meine, was man natürlich bei den AirPods noch sagen muss, die sind ja auch theoretisch Hörgeräte, ne? Die kannst du auch als Hörgeräte nutzen. Und ich glaube, dass tatsächlich hauptsächlich auch viele Einsteiger, die kaufen sich halt ein Handy, oder? Das ist mal die Basis. Und dann werden sich eigentlich schon die Kopfhörer eher gekauft, als jetzt irgendwie ein anderes Wearable, oder? Also ich glaube, man kauft sich eher mal ein Packer Kopfhörer als die Apple Watch.
Denke ich auch.
Also ja. Tendenziell, ne? Und ich denke, das ist die Rationale dahinter. Dann hast du natürlich beim Joggen das Handy dabei, was aber zugegebenermaßen echt viele Leute eh machen. Und hast dann noch eine Herzfrequenzmessung dabei, was eigentlich nicht schlecht ist. Also ich glaube, der Gedanke ist nicht schlecht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es dann am Ende wirklich genutzt wird, weil du vergisst es ja, also du denkst ja überhaupt nicht dran, dass da eine Herzfrequenz gemessen wurde.
Also wenn dann die Trainingsstörung auch so erfolgt, dass dir über die AirPods dann auch gesagt wird, ey, du verlässt jetzt gerade Zone 2, du bist jetzt in Zone 3 gerutscht oder das ist deine aktuelle Herzfrequenz, dann denke ich mir jetzt vielleicht noch so ein bisschen Trainingssteuerung mit dabei.
Dir schon geben. Ich weiß aber nicht wegen der Zone 2 und so, das müsste ich mal testen.
Das wäre noch interessant. Mhm. Wie gesagt, dann wäre halt noch so ein bisschen der Trainingssteuerung mit dabei. Das ist ja bei Smart Rings und bei Whoop, muss man fairerweise sagen, komplett nutzlos, weil sie ja kein Display haben. Ne?
Ja.
Und du kannst ja auch nicht die ganze Zeit während dem Laufen so auf dein Handy schauen, um zu schauen, ob du in der gewissen Zone bleibst. Das macht dafür, also für so klassische Trainingssteuerung sehr unnütz, muss man sagen. Für Recovery ist es dann schon wieder sehr brauchbar.
Aber, ja, ich würd auch behaupten, dass der Whoop auch immer nachhängt. Also er hängt immer so eine Minute oder zwei Minuten nach bei der Herzfrequenz bei mir. Also ist echt mega komisch, weil ich dann eigentlich, also ich normalerweise, wenn ich irgendwie ein Training anfange, und dann kannst du ja auch irgendwie mal testen, wenn du auf dem Laufband bist, was du gerade hast für eine Herzfrequenz. Und die würde ich sagen, ist zumindest relativ akkurat. Ne? Und dann hast du da irgendwie schon 160 und der Whoop zeigt halt noch 120 an. Also das passiert mir wirklich regelmäßig. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Aber
ist aber bei Garmin Watches und so relativ ähnlich. So, ne? Also ja. Die haben alle eine gewisse Verzögerung.
Genau.
Ja. Und beim Whoop kommt es mir besonders grob vor,
ja.
aber auch die Garmin Watch verzögert. Also wenn man das irgendwie live messen muss, dann braucht man auch so ein apparatives Ding oder halt ein Brustgurt. Da geht es natürlich sehr viel genauer und sehr viel schneller.
Ja.
Genau. Ja, vielleicht wollen wir uns noch kurz, ganz kurz über Sensorik unterhalten und wie diese Geräte auch funktionieren. Die allermeisten, das hatten wir ja schon mal geklärt, die funktionieren über PPG-Sensoren. Das ist eine optische Herzfrequenzmessung, das funktioniert mit Licht, da wird Licht praktisch reingeschickt und dann kommt ein Teil vom Licht wird absorbiert und ein Teil vom Licht kommt dann wieder zurück und das kann dann praktisch gemessen werden. Es gibt grünes Licht, es gibt rotes Licht. Rotes Licht nimmt man für die Sauerstoffsättigung und grünes Licht ist ein bisschen besser bei Bewegung. Das heißt, die meisten Wearables haben eine Kombination aus grünem und rotem Licht. Das sieht man auch, wenn der Sensor unten so ein bisschen leuchtet und blinkt und blinken anfängt, dann findet gerade eine Messung statt. Und der größte Unterschied ist da, wie häufig das gemessen wird. Manche machen das alle paar Minuten. Diese Hexoskin, worüber wir vorher geredet haben, die macht das zum Beispiel 128 Mal oder 256 Mal pro Sekunde.
Beeindruckend, ja.
Also da hat man natürlich eine sehr, sehr krasse Genauigkeit und Wearables machen das halt nur wenige Male pro Minute, wenn überhaupt, einfach weil es ein kleines Ding, hat einen kleinen Akku, sonst würde man das ja jeden Tag oder alle paar Stunden aufladen müssen. Und das ist ja dann auch gar nicht brauchbar im Alltag. Deswegen, da gibt es noch ein paar Unterschiede. Dann kann man auch die Hautleitfähigkeit messen. Da sind so, also elektrodermale Aktivität, EDA-Messungen. Das machen nicht alle Wearables. Das ist vor allem bei so Stress-Scores relevant, weil man sich über die Hautleitfähigkeit, wenn sich die verändert, das immer ein guter Indikator ist für Stress. Das wird teilweise gemacht, teilweise nicht gemacht. BIA-Messungen, also so bioelektrische Impedanzanalysen.
Ja, da bist du natürlich eher bei den Wagen, ne? Also Withings
genau,
und so. Ja.
Genau, das schreiben sich manche Wearables schon auch auf die Fahnen. Da habe ich extra nochmal nachgeschaut. Also, ich kann mir ja beim besten Willen aber nicht vorstellen, dass das sonderlich akkurat ist. Vor allem ja auch sehr anfällig für Flüssigkeit, also wenig trinken, viel trinken, kann das mal sehr, sehr stark verwässern oder verschlechtern. Ja, und dann Glukosemessung hatten wir schon gesagt, das soll in Zukunft wohl kommen. Ich bin gespannt, wie akkurat das dann funktioniert.
Ich meine, das wäre wirklich ziemlich cool.
Das wäre ein Gamechanger für, also vor allem mal für Leute, die Diabetes haben, sage ich mal. Ne? Wenn man sich nicht alle 2 Wochen einen neuen Sensor stechen muss, das ist ja auch mühsam, sage ich mal.
Wenn auch ein kleiner Hässel, aber es ist ein Hässel. Ne?
Ja. Ich meine, es ist immer noch besser, als wenn du dich 10-mal am Tag pieksen musst im Finger, um deinen Überblick zu behalten. Also das auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn du dann einfach so ein Wearable hast und da wird auch eins gerade entwickelt, das heißt GlucoWear, und das ist wohl schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das ist aber keine Smartwatch oder sonstiges, das ist wirklich nur und rein ein Glukosesensor. Mhm. Deswegen, der war halt auch non-invasiv funktioniert, der ist auch noch relativ groß. Das heißt, es wird nicht so einfach funktionieren, dass man das dann in eine Apple Watch integriert oder in eine Garmin oder in
eine Whoop. Apple hatte da ja schon irgendwie auch einen Patent angemeldet. Das wird ja schon lange drüber geredet, aber noch kam es einfach nicht. Und ich weiß nicht, wie weit die da sind, aber am Ende machen diese Tech-Konzerne das ja auch meistens so, dass die Sachen eigentlich schon 2 Jahre haben, aber die Sachen halt erst launchen, wenn es wirklich nötig wird, ne, damit du halt irgendwie noch Gründe hast, neue Produkte jedes Jahr zu bringen. Deswegen schwierig zu sagen, wie weit die da wirklich sind. Ne? Aber, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch echt schwierig ist und sie deswegen auch noch nicht gelauncht haben, weil das ist schon wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das echt akkurat hinzubekommen, könnte ich mir
Bevor
vorstellen.
Bevor man 2 Features in einem Jahr launcht, da eins dieses Jahr und eins, was schon fertig ist, nächstes Jahr, weil das kann man nächstes Jahr ja. Also
jedes Jahr nur ein halbes Feature. Das ist doch, also ich meine, gefühlt hat sich die Apple Watch ja eh seit keine Ahnung, 6, 7 Jahren nicht verändert. Also,
ja. Ich meine, das ist bei Smartphones ja genau gleich. Ja, ne? Ich meine, was hat sich da in den letzten 5 Jahren Bahnbrechendes getan? Die Kamera hat mehr Megapixel, ne? Und mehr KI-Funktion. That's it. Dann werden sie mal größer, mal kleiner, mal schlanker, mal dicker, mal breiter. Aber das war es halt ja, dann
und,
auch
und
schon.
Rechenleistung, ne? That's it.
Ne? Genau. Also jedes Jahr ein neuer Prozessor und jedes neue Handy ist immer schneller als das davor. Und wir merken das eh nicht, weil so wie wir ein Smartphone nutzen, gibt's da wenig Unterschiede. Kommen wir mal zu den Scores und zu den Biomarkern, ne, die ganzen Wearables haben. Weil da ist ja das Problem, die sind ja gar nicht miteinander vergleichbar. Man kann ja nicht mal, und da, HV ist im Grunde ja streng genommen auch ein Score. Ne, bei denen kann man, also eine HV kann man, also Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität heißt das, ausgeschrieben. Da ist es so, dass man ja das auf 4, 5, 6 verschiedene Arten berechnen kann. Das wissen die wenigsten Leute. Da kann man sich gerne mal genauer einlesen, wie das funktioniert. Es funktioniert manchmal über verschiedene Mittelwerte in verschiedenen Schlafphasen und jeder Wearable-Hersteller, jeder Tech-Konzern, der irgendwie ein Wearable hat, der macht das anders. Weil niemand gibt ja Preis, wie er es genau macht.
Ja, ich meine, grob geben sie schon Preis. Also wir wissen ja immer, dass es über die Pulswellen dann funktioniert und die Abstände zueinander und dann wie halt diese Abstände abweichen.
Bei diesen Pulswellen, ne? Da gibt es halt unterschiedliche Parameter, die man
genau,
auch messen
kann. Genau, das auf jeden Fall. Das ist halt auch immer auf Algorithmus abhängig, keine Frage. Also untereinander vergleichen ist auf jeden Fall totaler Quatsch. Auch wenn ich sagen würde, dass jetzt zum Beispiel Aura und Whoop sind sehr nah beieinander. Die Apple Watch ist halt komplett woanders, weil die während dem Tag misst und nicht während der Nacht, wo du tiefenentspannt bist, ne? Das heißt, da gibt es dann schon krasse Unterschiede. Und es ist, glaube ich, auch so, dass Aura nimmt, glaube ich, einen Durchschnitt durch die ganze Nacht und Whoop nimmt dann aber aus der REM-Phase, gewichtet das irgendwie stärker, wenn ich mich nicht ganz täusche, sonst korrigiere mich. Das heißt, da gibt es schon relevante Unterschiede. Trotzdem kann man die HRV in sich natürlich schon sehr gut als Biomarker nutzen, wenn man einem Wearable bleibt. Ne? Das ist das Coole. Und das ist das, warum ich sagen würde, das ist schon eher ein richtiger Biomarker im Vergleich zu jetzt den Scores, die man bekommt, den Recovery Score und whatever. Weil der Recovery Score ja auch sehr stark sich daran orientiert, okay, wenn jetzt jemand irgendwie bei der Kalibrierungsphase am Anfang, in den ersten 2 Wochen, super, super schlecht schläft. Also einfach sich überhaupt kein oder extra Mühe gibt, wirklich schlecht zu schlafen. Irgendwie jede Nacht nur 4 Stunden. Und dann kriegt er einmal danach eine halbwegs brauchbare Nacht. Dann wird er dann einen 90er Score haben. Dann wird er richtig, richtig gut abschneiden, wo die Nacht vielleicht trotzdem nicht so gut war. Ne? Die HRV wird dich aber trotzdem nicht unbedingt anlügen. Ne? Die wird dann trotzdem sagen, hey, du bist immer noch auf einem vielleicht mittelmäßigen Niveau, ne, bist immer noch nur bei 30, 40. Ne? Die kann dich nicht so krass belügen, eben wie dieser Score. Und das ist halt aus meiner Sicht schon noch der Unterschied zwischen Score und den Biomarkern, die man da messen kann. Ne?
Ja, würde ich so tatsächlich gar nicht unterschreiben, okay. weil die HRV, die wird ja auch von den Wearables immer gebenchmarkt. Ne? Und es wird immer ein Durchschnitt dann berechnet und in Abhängigkeit von dem Durchschnitt ist es dann gut oder schlecht, wenn du jetzt einen Monat, sagen wir mal, schlecht schläfst, ne, dann hast du in aller Regel auch eine niedrige HRV, weil die wird ja im Schlaf gemessen, zumindest von Oura und von Whoop. Apple Watch macht das ja, wie du sagst, so stichprobenartig über den Tag verteilt, also eigentlich nicht sonderlich sinnvoll. Und dann hast du mal eine gute Nacht, dann ist dein Recovery Score höher, aber der Recovery Score, der ist ja auch nur höher, weil die HRV höher ist. Ne, zum Beispiel bei mir, beim Whoop ist es so, gute HRV, gute Recovery, schlechte HRV, schlechte Recovery. Also es ist halt, hängt halt zusammen, weil es natürlich im Score mit drin steckt. Okay, und ja. Du weißt ja dann trotzdem nicht, wo ist deine normale Baseline.
Genau, das meine ich ja damit. Ja. Genau, also am Ende, wenn du eine 30er HRV hast, aber einen 90er Recovery Score, dann weißt du, dass du trotzdem eine mäßige HRV hast. Ne? Und das ist das, die HRV belügt dich schon weniger als der Score. Nur weil du im Verhältnis zu deinen letzten Nächten eine gute HRV hast, heißt noch lange nicht, dass du sie nicht besser haben könntest. Ne?
Das
ist der Unterschied.
Die Schwierigkeit ist ja trotzdem, dass du keinen absoluten, du hast ja keinen Referenzwert im Sinne von, bei mir ist zum Beispiel 65, 70 gut, bei dir ist halt 100 gut. Ne?
Also, obwohl du es ja auch verbessern konntest in den letzten Monaten.
Ja, ist auch ein bisschen besser geworden. Also in Kapstadt ist es schlechter geworden. Aber ja, das ist ja auch der Klassiker gewesen. Wir hatten ja auch eine Lebensmittelvergiftung. Und dann hat man mal einen Monat, wo man sich gar nicht so gut erholt hat. Und das Whoop zum Beispiel stellt sich dann auf diesen Monat ein und das nimmt dann die neuen niedrigeren Werte als Baseline. Und wenn du einmal wieder ein bisschen besser schläfst und als wir dann wieder zurück waren, ne, hatte ich zum Beispiel 10 Tage hintereinander jeden Tag eine grüne Erholung, irgendwie 85-90%. Genau. Nicht, weil das dann sonderlich gut war, sondern weil es im Vergleich zu dem Monat davor gut war. Das heißt, wenn man immer schlechter schläft, jeden Monat schlechter schläft, dann wird die Baseline immer niedriger, niedriger, niedriger. Und das verzerrt dann natürlich mal, wenn man halt gute Tage hat, ne, weil sich diese Scores auf einen selber anpassen und am Ende vergleichst du dich nur mit deinen eigenen Durchschnittwerten.
Genau, nee, genau. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung zwischen Biomarker und Score so relevant, weil du kannst halt, am Ende kannst du dir den Score immer anschauen, den du morgens bekommst. Du bekommst deinen Recovery Score, deinen Sleep Score, je nach Wearable natürlich alles immer ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, bei Oura ist es auch einmal ein Schlafscore und dann irgendwie ein Bereitschaftsscore. Ich muss mir nochmal durchlesen, wie sie sie genau nennen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Die sind halt wirklich, die orientieren sich an dem, wie du sonst halt auch immer schläfst. Das heißt, du wirst auch, wenn du jemand bist, der extrem schlecht schläft, und dann hast du halt mal eine bisschen bessere Nacht, dann wirst du auf einmal einen super Score bekommen, obwohl es Leute gibt, die massiv viel besser schlafen. Ne? Und deswegen ist es ein bisschen misleading, aber natürlich motiviert es einen, sich Mühe zu geben, ne? und besser zu schlafen. Und wenn du dir jetzt aber die Ruheherzfrequenz oder die HRV anschaust, wo du weißt, Ruheherzfrequenz, je niedriger, desto besser. Ne, ist zum Beispiel bei mir ein Thema. Ich habe eine tendenziell etwas höhere Ruheherzfrequenz. Ne, weiß ganz genau, es wäre auf jeden Fall besser, wenn sie niedriger wäre. Trotzdem habe ich manchmal Nächte, wo ich einen 90er Score habe und trotzdem über 60 Ruheherzfrequenz. Ne. Oder HRV wäre das die andere Seite. Da ist tendenziell höher einfach besser. Klar, sicherlich auch eine genetische Komponente, aber höher ist halt einfach besser. Und wir wissen alle, dass man sie theoretisch ein bisschen verbessern kann. Ne. Das heißt, wenn du eine super niedrige HRV hast, ist es wahrscheinlich so, dass du da noch einen riesen Hebel hast, obwohl du gute Scores bekommst. Ne? Und das ist halt, finde ich, immer ein bisschen die Schwierigkeit. Und das schauen sich die wenigsten Leute an. Die wenigsten Leute schauen sich die grundlegenden Faktoren an, die eigentlich wirklich den Score beeinflussen und verstehen dann nicht, dass die ja eigentlich nur relativ betrachtet werden von dem Score und eben nicht absolut. Und dieses Absolute, das muss man dann selber noch mit reinbringen und sich überlegen, okay, kann ich meine HRV verbessern? Wenn ja, wie? Könnte ich jetzt anfangen damit und wahrscheinlich wird dann tendenziell auch mein Schlaf besser und meine Erholung besser und auch spürbar besser. Ne? Und da liegt so ein bisschen der Unterschied für mich. Ne? Deswegen hatte ich das mir auch so nochmal notiert, dass ich glaube, dass man eben sich nicht nur die Scores anschauen sollte, sondern eben auch diese zugrunde liegenden Biomarker wie hohe Herzfrequenz und HRV allen voran, weil die eben sehr, sehr relevant sind für Stress und Erholung. Ne?
Und da ist es halt eigentlich genauso wie bei den Scores halt wichtig, dass man mal eine Phase hat, wo man seine Sache gut macht,
ja,
damit man mal weiß, wo liegt denn eigentlich mein Potenzial. Ne? Weil bei der Ruheherzfrequenz, es gibt genügend, also ja, je mehr Sport man macht, je mehr Ausdauersport man macht, desto niedriger wird die Ruheherzfrequenz. Und trotzdem gibt es aber auch Profisportler, die eine Ruheherzfrequenz von 55 haben. Ne? Gibt es andere, die haben 35. Ne?
Genau.
Also das ist einfach ein sehr großer individueller Unterschied. Das liegt meistens auch an der Herzgröße. Ne? Je größer dein Herz, also bei größeren, also Leuten mit einer größeren Körpergröße, ist tendenziell auch das Herz größer, weil es mehr, und es hat dann mehr Schlagvolumen, und dann, wenn es mit einem Mal schlagen halt mehr Blut rausbringt, ja, dann muss es halt seltener schlagen insgesamt. Ne? Ich bin jetzt nicht super, super fit oder ein krasser Ausdauersportler und habe trotzdem eine Ruheherzfrequenz von irgendwie 47, 48, war aber auch schon mal bei 43 oder so. Ne? Also das ist schon sehr, sehr niedrig, aber am Ende liegt es halt wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen an der Genetik und an der Größe vom Herzen als am Trainingszustand, und bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Ich bin jetzt ausdauertechnisch wahrscheinlich nicht viel besser als du, und du hast halt aber 10 Schläge höhere Ruheherzfrequenz.
Obwohl ich auch weiß, dass ich Nächte geschafft habe, wo ich eben bei 50 war. Ne? Also ich habe das schon auch gehabt in guten Phasen. Deswegen, das ist halt, wenn man sich diese Werte nicht anschaut, dann weiß man das eben auch nicht. Ne? Und dann verlässt man sich zu sehr auf diesen Score, der halt eigentlich artifiziell ist. Ne? Und diese Ruheherzfrequenz und HRV sind halt, ich sag mal, vergleichsweise echte Werte. Ne? Und an denen kann man eben auch wirklich nochmal genau sehen, okay, habe ich gerade eigentlich eine wirklich krass stressige Phase, weil eine stressige Phase kann ja auch mehrere Monate dauern. Das heißt, der Score passt sich an und nimmt immer noch, dann, du hast vielleicht verhältnismäßig gute Scores, aber deine Ruheherzfrequenz ist 10 Schläge höher als in deiner idealsten Phase. Ne? Und insofern muss man sich das halt schon mal anschauen. Ne? Aber klar, Genetik spielt absolut eine Rolle. Es ist wahrscheinlich schon so, dass ich einfach genetisch auch höhere Ruheherzfrequenz habe als du. Aber
dafür auch eine höhere HRV.
Dafür auch eine höhere HRV, genau. Aber ich habe halt offensichtlich auch schon noch viel Potenzial drin, was ich nicht sehen würde, wenn ich mir den Score anschauen würde.
Ja, ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht, wenn man sich die Genauigkeit anschaut. Und ich habe die jetzt erstmal nur für Aura und Whoop gefunden. Also bei der HRV, wenn es um diese Samplingrate geht, hatten wir ja eh schon gesagt, Whoop misst kontinuierlich gewichtet, aber die Phasen während der letzten REM-Phase ein bisschen stärker. Das heißt, man hat ja beim Schlafen in der ersten Hälfte hat man eher Tiefschlafphasen, in der zweiten Hälfte hat man eher diese REM-Schlafphasen. Aura macht einen Durchschnitt über die gesamte Nacht, und die Apple Watch misst das nur so punktuell immer mal wieder. Das macht es so ein bisschen schwierig. Es macht es sehr anfällig für Fluktuationen und es ist schwieriger, so einen Trend zu interpretieren. Das muss man dazu sagen. Jetzt Aura hatte in einer Studie, die man gemacht hat, Ohio State University, die ist vom letzten Jahr, 2025, eine fast perfekte Übereinstimmung mit dem EKG-Referenzgerät. Goldstandard ist ja immer, wenn man das über das EKG macht. Also nur eine, man definiert hier einen Wert, der heißt MAPE, also oder MAPE. Das ist im Grunde nur so ein Wert für die Varianz. Deswegen, je niedriger der Wert bei 0, desto besser. Je höher der Wert irgendwie bei 100% zum Beispiel, desto schlechter. Ne? Und Aura hatte hier einen MAPE-Wert von knapp 6%, hat am besten abgeschnitten. Whoop war auch ganz gut unterwegs mit knapp 8,2%. Ältere Garmin-Modelle, man hat nicht die neueste Generation genommen, hier ist der Fenix 8 zum Beispiel oder diese neuen Forerunner-Modelle, man hat Fenix 6 genommen, das sind die Modelle von, ich habe selber eine Fenix 6 von vor 6 Jahren, und die hatten 10,5% Varianz, also die haben da im Vergleich zu Aura und Whoop etwas schlechter abgeschnitten, aber trotzdem sind alle sehr, sehr gut gewesen, das will ich damit sagen. Ne? Also man hat diese kleine Varianz, aber alle sind sehr, sehr nah an diesem Goldstandard gewesen, deswegen, das ist auf jeden Fall was man gut verwenden kann. Dann Schritte messen ja auch sehr viele, und bei Schritten, da gibt es ja dieses Ziel von irgendwie 10.000 Schritten. Ich glaube, es müssen nicht immer 10.000 sein. Wenn man irgendwo im Bereich von 6, 7, 8, 9, 10.000 oder zwischen 7 und 10.000 liegt, ist es, denke ich, ein ganz guter Bereich. Die Schrittzählung ist so ziemlich die erste Funktion, glaube ich mal, gewesen von diesen ganzen Wearables. Macht auch Sinn. Am akkuratesten ist hier Garmin tatsächlich. Das hat am besten abgeschnitten. Die Apple Watch ist aber auch sehr gut gewesen. Und wenn man sich das hier anschaut, wir reden hier von einer, also Garmin war am besten, hat eine Genauigkeit von knapp 83%. Würde ich mal sagen, ist noch ausbaufähig. Ne? Und die ja, Apple Watch crazy, die war ne? knapp dahinter mit 81%. Und dann ist es sehr schnell sehr viel schlechter geworden. Die Ringe sind sehr schlecht tatsächlich dafür, weil Bewegungen an den Fingern manchmal auch fälschlich als irgendwie Schritte interpretiert werden. Und einfach, weil es sehr viel weniger genau ist. Und wo ich tatsächlich extrem desillusioniert war, ist beim Whoop gewesen. Weil was das für Werte, für Schritte am Anfang ausgespuckt hat, als sie diese Funktion da gelauncht haben vor... Ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Ein halbes Jahr vielleicht.
Ja, das war noch richtig mies. Ja.
Also da sind ja Werte gestanden. Ich meine, ich hatte mich vorher an meine Garmin gewöhnt, ne? Und Whoop hat mir am Ende des Tages doppelt so viel oder 80% mehr Schritte irgendwie bescheinigt. Und dann denke ich mir so, hey, ich war den ganzen Tag im Büro, das ist unmöglich. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, ja, mittlerweile schon besser geworden.
Das sind ja am Ende eigentlich immer Sensoren, die irgendwie wackeln müssen. Ne? Das heißt, du brauchst ja einen gewissen Platz auch dafür. Sicherlich jetzt auch nicht krass viel. Deswegen sind da sicherlich die Smartwatches einfach prädestiniert, dass sie besser sind. Handys haben ja meistens, also die Smartphones haben ja meistens auch welche drin, die sehr gut sind. Und ich glaube ehrlicherweise, dass der Whoop so einen Sensor, so einen richtigen Sensor gar nicht hat und das eigentlich nur modelliert. Und da liegt wahrscheinlich die Schwierigkeit. Also bei mir ist es tendenziell so, dass er deutlich unterschätzt.
Okay, also irgendwie bei mir ist so krass viel höher.
Okay, interessant. Bild. Also bei mir ist so 30% unterschätzt eigentlich. Weil ich habe ja, ich gehe meistens morgens ins Office und abends zurück. Das heißt, das sind so 80% meiner Schritte. Und da sehe ich halt wirklich auch so 20-30% Unterschied zwischen Handy und Whoop. Also ist ganz interessant.
Ne? Ja, ich weiß nicht, ob da andere Leute andere Erfahrungen gemacht haben. Aber ich vertraue da auf jeden Fall meiner Uhr ein bisschen mehr als dem Whoop. Vielleicht noch zu den Zahlen. Bei Smart Rings war die Abweichung teilweise 50%. Krass, ja. Zu den realen Werten. Also muss man fairerweise sagen, also im Alltag, da geht es immer um Alltagssituationen. Wenn man das jetzt irgendwie im Labor misst und jemand läuft auf einem Laufband einfach nur Schritte, dann ist das natürlich viel genauer. Aber am Ende geht es ja um die Brauchbarkeit im Alltag und die ist da manchmal ein bisschen schwächer. Der nächste Bereich sind die Trainingszonen. Wir reden ja so viel von Zone 2 Training und das ist, und Peter Thier macht das ja auch und das ist ja so gut für Longevity. Und würde ich auch so unterschreiben. Bei Zone 2, das ist ja ein Herzfrequenzbereich und den muss man halt auch mal richtig kalibrieren. Ne? Jede Uhr oder jedes Wearable, was man nutzt, macht das automatisch. Am Anfang wird ja dein Alter abgefragt, ne? Und dann gibt es die Formel 220 minus Lebensalter. Ich bin jetzt 28, also müsste meine maximale Herzfrequenz 192 sein. Das kann passen, das kann aber auch nicht passen. Ne? Deswegen ist wichtig, dass man das eigentlich mal für sich selber austestet und schaut, wie hoch kommt man denn eigentlich bei der Herzfrequenz? Schafft man vielleicht noch 200 oder 210? Das kann bei gut trainierten Leuten durchaus vorkommen. Oder bei schlecht trainierten, dass man diese Herzfrequenz gar nicht schafft. Ne? Weil dann verschieben sich auch diese Zone-2-Bereiche und das ist halt fürs Training dann auch sehr wichtig. Ne? Weil ansonsten trainiert man zu intensiv oder zu wenig intensiv und am Ende hat man dann eine schlechte Trainingseffizienz und nicht den Effekt, den man sich erhofft.
Ja, also wenn man diese Zonen wirklich genau messen will, muss man eigentlich Brustgurte tragen. Ich glaube, da kommt man leider nicht drum rum. Da gibt es ganz gute für. Fällt mir jetzt leider der Name nicht mehr ein, aber das kann man einfach mal online eingeben, da wird man sicher fündig. Und da sind die deutlich, deutlich akkurater. Und wenn man, das ist für Sportler auf jeden Fall wichtig, dass sie das machen. Macht überhaupt keinen Sinn, das mit der Smartwatch oder mit dem Whoop oder was weiß ich zu machen.
Also ich finde, es ist okay, wenn man in diesen Bereichen dann, also wenn ich jetzt laufen gehe und ich habe meinen Bereich einmal definiert, aber das macht man halt dann im Idealfall in einem standardisierten Setting, ne? Oder man geht mal zum Sportmediziner oder macht das halt wirklich mal mit einem Brustgurt. Wenn ich diese Bereiche dann mal sauber definiert habe und weiß, hey, das ist mein Zone 2, das ist mein Zone 3, Zone 4 und so weiter und so fort, dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn man das mit einer Smartwatch dann macht beim Laufen selber. Aber das ist was man ein bisschen unterschätzt, ne, wenn es um diese Trainingssteuerung geht. Und dann haben wir noch die VO2 Max. Das ist ja auch ein Gimmick, was sehr, sehr viele Wearables mittlerweile ausgeben. Da ist auch der Trend viel entscheidender, auch weil die sehr unterschiedlich, ich sage jetzt mal, ja, gemessen wird und uns da sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Tools gibt. Ich meine jetzt sehr große Unterschiede irgendwo im Bereich von so 10-15%, so ist es zumindest bei mir. Ne? Mhm. Also eine Garmin zeigt mir eine niedrigere VO2 Max als das Whoop zum Beispiel. Und die Garmin ist auch, man kann die VO2 Max ja errechnen, wenn man mal den Cooper-Test läuft. Das heißt einfach mal 12 Minuten laufen und in Abhängigkeit davon, wie weit man es schafft, kann man diese Laufstrecke dann umrechnen in den V2 Max-Wert. Eigentlich auch sehr, sehr verlässlich. Und da hat die Garmin ganz gut gepasst. Der Whoop überschätzt mich in dem Zusammenhang so ein bisschen. Da gibt es auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Algorithmen. Das bekannteste ist der First-Beat-Algorithmus. Meines Wissens ist der auch von Garmin patentiert worden. Ich dachte immer, das ist ein Garmin-eigenes Ding, vielleicht aber ja auch nicht. Das Problem ist hier bei diesen VO2 Max-Messungen, dass die maximale Herzfrequenz einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf die Genauigkeit von der VO2 Max. Wenn die maximale Herzfrequenz um 15 Schläge pro Minute zum Beispiel abweicht, hat man schon eine Abweichung von fast 10% bei der VO2 Max. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und bei der Apple Watch, da gab es auch eine Studie dazu, hat eine recht große Varianz von 13,3% und sie unterschätzt die VO2 Max im Durchschnitt um 6 Punkte.
Was schon krass ist, ne? Aber,
also 44 also, aber und 50 ist ein Unterschied.
Ist auch meine Erfahrung. Also ist total unterirdisch meine VO2 Max bei der Apple Watch. Also ist wirklich grob.
Also die Statistik gibt dir recht, dass es in der Realität besser ist.
Ja, aber gut, ich trage es jetzt auch lange nicht mehr. Aber, ja. Aber zu der Zeit, die war schon echt schlecht, die VO2 Max. Ich war immer so ein bisschen geschockt. Ne?
Ja, aber wie gesagt, das hat sich in der Studie erst vom letzten Jahr, also hat sich ja auch nicht eine Apple Watch 4 oder so verwendet, sondern sicher schon eine 9er, 10er oder 11er. Ja. Also schon eher ein neues Modell gewesen. Aber da hat Apple Watch auf jeden Fall relativ schlecht abgeschnitten. Vielleicht liegt das ja auch an der Messung von der maximalen Herzfrequenz, weil das ja auch zu einer sehr, sehr starken Abweichung führt. Ne? Und wenn das 10% dann wieder nach oben geht, dann ist man ja schon wieder in dem normalen Bereich. Auf jeden Fall sich nicht zu krass an dieser VO2 Max aufhängen, sondern das als Trend über die Zeit hinweg sehen. Langfristig sollte sie nach oben gehen oder zumindest stabil bleiben und nicht nach unten gehen. Das sollte eigentlich der richtige Zielbereich sein. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Praxis. Wie nutzt denn du persönlich dein Wearable? Ein bisschen haben wir ja schon vorweggenommen.
Genau, ich habe es eh schon vorweggenommen. Deswegen sind wir ja auch gerade nochmal durch diese verschiedenen Biomarker eigentlich durchgegangen, weil das sind jetzt eigentlich die 5 Sachen gewesen, die man beeinflussen kann. Das ist einmal die Ruheherzfrequenz, die HRV, die Schritte, die Trainingszone zum gewissen Maße. Also man kann ja tracken, okay, wie häufig war ich in einer höheren oder niedrigeren Trainingszone letzte Woche, ne? Und die VO2 Max. Das heißt, das sind da eigentlich die wirklich relevanten, zugrunde liegenden Werte, auf denen dann auch Scores berechnet werden, theoretisch. VO2 Max sogar weniger für die täglichen Scores, ne? Und am Ende versuche ich schaue mir die Scores an, weil ich weiß, okay, tendenziell, wenn der Score gut ist, dann habe ich auf jeden Fall eine tendenziell bessere Nacht gehabt. Aber ich schaue mir eben auch sehr genau an, okay, was war jetzt meine Ruheherzfrequenz letzte Nacht? Weil was ich schon häufig habe, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie bis 10:30 irgendwie noch arbeite, weil es halt einfach gerade mal nicht anders ging, ne, und dann gehe ich direkt danach ins Bett, dann kann es gut sein, dass ich am nächsten Tag einen relativ soliden Score habe, aber meine Ruheherzfrequenz ist halt einfach 6-7 Schläge höher als sonst, ne? Und das ist halt krass, ne? Und da merkt man halt, wie schlecht das eigentlich ist, wenn man diese Wind-Down-Phase nicht hat, irgendwie zumindest eine Dreiviertelstunde vorher mal alles zumachen und runterkommen und irgendwie vielleicht noch ein paar Seiten lesen. Und deswegen ist das für mich eigentlich der viel relevantere Wert, ne? Deswegen schaue ich mir das viel, viel lieber an. Und das Gleiche ist auch bei der HRV. Es kann gut sein, dass man einen relativ okayen Score noch hat, ne? Und sagt, okay, man ist gerade noch so im grünen Bereich, weil man vielleicht auch in letzter Zeit einfach viel abends noch gearbeitet hat. Aber man sieht, ey, der HRV-Trend, der HRV-Trend, der ist in den letzten Monaten extrem schlecht. Ich gehe immer weiter runter. Ich war irgendwie vor ein paar Monaten noch bei Durchschnitt 80, jetzt bin ich bei Durchschnitt 60. Irgendwie geht es komplett in die falsche Richtung, trotzdem sind meine Scores gut. Und das ist am Ende das, worauf jeder halt so ein bisschen achten muss, dass diese Scores halt am Ende nur wiedergeben, okay, was war jetzt dein Lifestyle in den letzten paar Monaten und wie war jetzt diese Nacht im Verhältnis zu dem Lifestyle in den letzten Monaten? Und wenn dein Lifestyle und deine Stresssituation in den letzten paar Monaten einfach nicht gut war, dann wirst du halt auch einfach falsche Werte bekommen. Also die werden einfach nicht so aussagekräftig sein und auch nicht an deinem, ich sag mal, Optimum liegen. Und das versuche ich immer so ein bisschen zu beachten. Und sonst, ja, am Ende, wie gesagt, man kann mehrere Wearables auch tragen. Untereinander macht es wenig Sinn, sie zu vergleichen. Ich kriege beim Oura Ring andere Werte als beim Whoop. Ich kriege aber bei beiden ungefähr den gleichen Trend. Das kann ich auf jeden Fall schon mal fix sagen. Aber es kann sein, dass ich eine gute Whoop-Nacht habe und eine super schlechte Aura-Nacht und andersrum halt auch. Ne? Das gibt es halt auch. Und das ist eigentlich am Ende das, was man sich anschauen muss. ich schaue zugegebenermaßen schon jeden Tag rein. Also ich bin, bin schon so ein kleiner Suchti und schaue mir die Zahlen noch an. Was ich beim Whoop auch noch mache, da kann man auch diesen Fragebogen ausfüllen. Den habe ich mir schon auch ja so ein bisschen selber modifiziert, dass es halt auf meine Sachen passt. Den bearbeite ich auch immer mal wieder, dass wenn ich neue Dinge einführe, dass ich die halt auch mit drin habe, alte Dinge vielleicht auch wieder rauswerfe, einfach gucke, okay, was hat jetzt meinetwegen Nikotinkaugummi für einen Einfluss auf meinen Schlaf oder Kaffee für einen Einfluss auf meinen Schlaf oder Ashwagandha, ne? Also verschiedene Supplements. Und so kann man dann auch noch ein kleines Steuerungselement einbauen, was bei Whoop echt cool ist, weil man halt nochmal so eine kleine Studie an sich selbst, eine kleine N=1-Studie machen kann. Wenn man auch da natürlich sagen muss, ne, da ist die Accuracy natürlich einfach dadurch, dass wir hier von einem Wearable reden, nicht mega gut. Ne?
Ich glaube, die Kernaussage, die bei Wearables immer wichtig ist, du kannst auf der einen Seite einen Profisportler haben und auf der anderen Seite einen super gestressten Unternehmer und beide können die exakt gleich guten Scores haben. Ne? Also beide können irgendwie im Schnitt eine 85er, 90er Recovery haben, aber der Profisportler hat das halt mit einer Ruheherzfrequenz von 35 und mit einer HRV von 120.
Genau.
Und der gestresste Unternehmer hat vielleicht eine Ruheherzfrequenz von 75
ja.
und eine HRV von 20.
Ja.
Ne? Aber wenn du das über einen Monat hinweg hast, dann ist das deine Baseline und du wirst ja immer nur an der Baseline gemessen. Das heißt, ein Wearable sagt dir nicht, wie gesund du bist, sondern das ist nur ein Tool, um gewisse Sachen zu objektivieren und um dir Trends aufzuzeigen, um dir zu sagen, hey, es wird besser oder es wird schlechter. Aber das war es am Ende dann auch schon. Ne? Sicher auch ganz cool für Trainingssteuerung, das will ich nicht abtun. Aber wie gesagt, es sagt dir nicht, wie gesund du bist. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und genauso sollte man es im Alltag auch nutzen. Bei mir ist zum Beispiel diese Wind-Down-Phase, die brauche ich nicht wirklich, das hat keinen großen Impact. Aber wenn ich spät esse, dann ist alles vorbei.
Ja, stimmt,
also das ist wirklich, das zerstört den Schlaf komplett. Also die Ruheherzfrequenz gleich mal statt 45, 55, also gleich mal 10 Schläge höher. Die HRV ist im Keller, also das ist was bei mir gar nicht funktioniert. Also da müssen schon ein paar Stunden Abstand sein. Und wenn es mal so ein richtig deftiges oder fettiges Abendessen ist, wenn man mal irgendwo im Restaurant ist und man isst halt mal, was weiß ich, noch ein Steak oder sehr, sehr proteinreich, dann muss da ein bisschen mehr Abstand auch sein, weil ansonsten ist das ganz, ganz schlecht. Alkohol sowieso, da müssen wir jetzt nicht darüber reden. Aber ja, also so Essen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz krasses Thema, was, denke ich, viele Leute unterschätzen, was ich früher gar nicht so am Schirm hatte, weil ich mir gedacht habe, ja, ich schlafe ja auch gut. Aber seit den Wearables ist das noch ein bisschen objektiviert, dass das wirklich schlecht ist. Und seitdem mache ich es auch seltener. Und dann, denke ich, hat das Wearable für mich schon seinen Zweck erfüllt. Ne? Weil es einen ja auch so ein bisschen erzieht in Richtung, was lasse ich vielleicht eher mal weg, und was mache ich vielleicht eher mal zusätzlich, wenn es um den eigenen Alltag geht. Also man muss einfach aufpassen, dass man sich von einem schlechten Score nicht komplett aus der Bahn werfen lässt. Weil nur wenn ich mal einen schlechten Sleep Score habe, der wird dann schon wieder besser. Ne? Aber soll halt, oder wenn ich einen schlechten Recovery oder eine schlechte HRV habe, dann nehme ich das halt mal als Zeichen, heute nicht Vollgas zu geben im Training, sondern es vielleicht ein bisschen ruhiger anzugehen, weil das... Ich werde doch nicht gegen meinen eigenen Körper arbeiten.
Ja, ne?
Also darum soll es am Ende gehen. Und so nutze ich das auch. Ich schaue auch jeden Tag rein. Ich schaue auch nicht nur einmal rein, sondern ein bisschen häufiger. Ja. Aber wie gesagt, ich lasse mich von sowas nicht stressen.
Wann schaust du das erste Mal rein am Tag?
Wenn ich in der Früh aufstehe, dann schaue ich nur, dass das Whoop mal synchronisiert. Aber reinschauen, das tue ich dann meistens erst, wenn ich hier irgendwie im Büro bin, so ein paar Stunden später. Also ich schau dann nicht in der Früh gleich und warte im Bett schon, was ist heute meine Recovery gewesen, sondern am Anfang habe ich das immer gemacht.
Ich auch, ja.
Aber mittlerweile mache ich das meistens erst ein bisschen später.
Nee, und das macht dann ja auch manchmal dann einfach nur schlechte Laune, oder? Also, weil wenn man irgendwie eh schon gemerkt hat, okay, man beim Aufstehen irgendwie schon merkt, ja, man ist irgendwie ein bisschen sluggish heute und dann schaut man noch rein und hat man auch noch irgendwie 30% Recovery.
Self-fulfilling prophecy.
Und dann denkt man sich, ja gut, das ist der Tag eh gelaufen, das brauche ich egal. Ne, und das ist halt auch ein Quatsch, weil am Ende nur weil man mal ein, zwei Nächte nicht gut geschlafen hat, ist jetzt die Welt nicht untergegangen.
Das ist vollkommen normal.
Das ist vollkommen normal. Also ich meine, wir werden beide vom Medizinertest in Österreich, was für uns wahrscheinlich beide ein sehr großer Tag war, werden wir beide nicht sonderlich gut geschlafen haben, weil es einfach aufregend war, oder? Mhm. Trotzdem konnte man dann noch performen, ne? Weil es dann einfach gehen musste. Und dass man ein paar Nächte mal schlecht schläft, macht einen nicht kaputt. Das Problem ist halt, wenn dieser Trend sich fortsetzt, ne? Und darauf muss man halt achten. Und deswegen, wahrscheinlich ist es für die meisten am besten, man lässt halt irgendwie ein, zwei Stunden Abstand zumindest, kommt mal an den Tag rein, macht sich selbst ein Bild davon, wie fit man ist, wie gut man geschlafen hat. Und dann kann man den Score sich nochmal als Referenz anschauen und sich überlegen, okay, passt es jetzt oder passt es nicht? Und es gibt eben dann schon 10-20% der Nächte werden halt einfach nicht akkurat sein. Die werden halt auf einmal schon einfach schon mal nicht stimmen. Und dann ist es natürlich auch noch ein bisschen scoreabhängig. Wenn ich jetzt die letzten 3 Monate extrem gut war und richtig gut beieinander war, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich mal eine schlechte Nacht habe, als wenn es andersrum ist. Und so muss man es halt auch immer im Verhältnis betrachten. Mhm. Wenn Brian Johnson einen 80% Score hat, dann ist es wahrscheinlich bei mir ein 95% Score, weil der halt einfach nochmal so einen viel geregelteren Tagesablauf hat. Und das muss man halt auch nochmal einfach relativieren.
Vielleicht noch ein Wort zum Logbuch. Das macht ja jetzt nicht nur Whoop, sondern es gibt es jetzt auch bei Garmin und bei anderen Tools. Das ist was, wo man jeden Tag seine Gewohnheiten gewissermaßen trackt. Welche Supplements hast du genommen? Wann hast du Koffein getrunken? Wann war der letzte Kaffee? Wann hast du zuletzt gegessen? Und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz cool. Und am Ende ist das reine Statistik, was da rauskommt, sondern das setzt nur in Beziehung, okay, du hast heute Vitamin D genommen und es gibt Tage, an denen du vielleicht kein Vitamin D genommen hast und das bezieht sich dann einfach auf deinen Recovery Score und sagt so, okay, an den Tagen, wo du kein Vitamin D genommen hast, ist dein Recovery Score jetzt irgendwie höher oder niedriger gewesen. Ne?
Genau.
Und da kommen dann auch am Ende so ein paar paradoxe Sachen raus, also die allermeisten sind logisch, aber bei mir ist zum Beispiel der beste Prädiktor für eine gute Erholung ist Koffein, witzigerweise. Das macht bei mir gleich plus 10% aus. Andererseits Vitamin D minus 9%. Also da würde man sich jetzt sagen, so, okay, wie kann das sein?
Ne?
Manchmal erklärt sich es vielleicht so ein bisschen dadurch, dass man, also meine Supplements, die nehme ich sehr regelmäßig, aber einen Kaffee, den trinke ich halt meistens, wenn ich so meinen Routine-Tagesablauf im Büro habe. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ich mal Stress habe, dann trinke ich halt keinen. Weil dann ist die Zeit halt nicht da. Und dann ist es natürlich so, dass ich an Tagen, wo ich meinen geregelten Tagesablauf habe, besser schlafe als an Tagen, wo man unterwegs ist oder wo man Stress hat, wo ich dann vielleicht gar keinen Kaffee trinke. Ne? So könnte man es wieder erklären.
Interessanterweise.
Vitamin D fällt mir nichts auf.
Genau, ja. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob du dafür eine Erklärung hast. Aber ich hatte das tatsächlich bei Vitamin D, aber nicht wirklich krass signifikant. Das waren irgendwie minus 2%. Also mag sein, dass da was dran ist, dass wenn man hochdosiert Vitamin D nimmt, dass da vielleicht tatsächlich die Recovery drunter leidet. Wir werden es irgendwann vielleicht mal herausfinden. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist doch morgens nicht die ideale Uhrzeit für Vitamin D, who knows, ne?
Ja.
Auch wenn ich sagen würde, rein zirkadian betrachtet, also rein Schlafrhythmus betrachtet, wäre eigentlich der schlauste Zeitpunkt, um was morgens zu nehmen. Aber vielleicht täuschen wir uns und das wird irgendwie in ein paar Jahren alles aufgedeckt und dann stimmt es auf einmal alles.
Ja. Und wir haben hier den Stein losgetreten.
Aber ich hab auch schon andere paradoxe Scores gehabt. Also was zum Beispiel total interessant war, man sagt ja normalerweise, wenn man mit einem Partner im Bett schläft, dann schläft man tendenziell ein bisschen schlechter, ne? Hat schlechtere Schlafwerte, weil halt einfach weniger Platz und man weckt sich gegenseitig manchmal nachts einfach auf, weil, ja, man bewegt sich halt, ne? Und irgendwie war das bei mir so eine Zeit lang, dass das extrem positiv war, wenn ich mit meiner Freundin im Bett geschlafen habe. Und sie war gerade zu der Zeit in Lissabon, deswegen war das nicht so häufig. Das ist aber gleich verschwunden, als sie wieder hergezogen ist. Und hat es wieder gar nichts gebracht. Okay. Jetzt ist es sogar eher negativ. Ja, also es ist total interessant. Also deswegen, wahrscheinlich habe ich einfach nur immer, wenn ich in Lissabon war, halt einfach besser geschlafen, weil ich so ein bisschen aus dem Alltagsstress raus war. Und irgendwie da halt mehr am Strand war oder was weiß ich. Und es hat halt nicht zusammengefasst. Das nennt man ja am Ende Confounder in der Statistik. Es war halt eigentlich ein anderer Grund, der halt mit dem Wert, den du gemessen hast, irgendwie zusammenhängt. Ne? Und deswegen, ja, ist so halb richtig und halb falsch. Ne?
Ja. Ich meine, was ich nicht mal so 100% wüsste, ob diese Werte, die einem da ausgespuckt werden, ob das wirklich signifikante Werte sind oder ob da einfach nur der prozentuale Unterschied
wahrscheinlich hergenommen sogar nur wird. Der prozentuale
also wenn es nur der prozentuale Unterschied ist, dann kann das ja irgendwie, also normalerweise sagt man immer P0,05, ne? Bei Signifikanz, wenn sich jemand Statistik auskennt, vielleicht ist das nur 0,3 und das ist eigentlich total nutzlos. Ne? Weil das ist ja sehr davon abhängig. Du brauchst ja dann auch viele Tage, wo du kein Vitamin D nimmst, weil ansonsten kann sich der Unterschied dir gar nicht errechnen. Wenn du
genau,
jeden Tag Vitamin D nimmst, dann kann dieser Unterschied gar nicht mehr entstehen, weil dann hast du keinen Vergleich mehr. Oder der Vergleich ist dann vielleicht mit 3 Tagen, wo du so, was weiß ich, halt mal nichts genommen, wobei das ist dann negativ, ist immer noch komisch. Aber
ja, ich meine, das ist halt schon komisch, weil wenn man betrachtet, so Alkohol ist halt so eindeutig schlecht, ne?
Ja, das ist so minus 14%.
Und da reicht es halt auch, wenn du irgendwie in 3 Monaten 2-mal Alkohol getrunken hast, um da einen signifikanten Wert rauszubekommen, weil es halt einfach so krass ist, ne? Also, ja, naja, egal. Also, da würde ich auch sagen, das ist halt wahrscheinlich einen guten P-Wert, wenn man sich dann ausrechnen würde.
Ja.
Aber, ja, das whatever, ne? Also, ich meine, es ist am Ende, ist es cool, weil man halt nochmal ein bisschen mehr Daten bekommt, ein paar Bestätigungen bekommt, vielleicht ein paar Dinge bekommt, wo man sagt, okay, das überrascht mich jetzt, da kann ich jetzt was mit anfangen und vielleicht wirklich meinen Lifestyle auch mit optimieren. Ne? Aber man darf halt alles einfach auch nicht zu ernst nehmen.
Genau, das war mir noch wichtig zu erwähnen. Wenn wir noch mal kurz zu Schlaf gehen, da gibt es ja mehrere Werte, die da ausgespuckt werden. Und zwar, da gibt es diese Schlafphasen. Ne? Das sagt ja dann am Ende ja so und so viel war Tiefschlafphase, das war REM-Schlafphase, da bist du wach gewesen zum Beispiel. Das ist tatsächlich gar nicht so gut, weil, wenn man sich anschaut, jedes Wearable trackt ja den Schlaf auch in der Länge. Ne? Das sagt dir, da bist du eingeschlafen und da bist du aufgewacht. Und das hat schon nur eine Genauigkeit von irgendwie 85-90% bei sehr guten Wearables. Sonst ist es teilweise auch noch ein bisschen schlechter. Wenn es um die spezifischen Schlafphasen geht, ist es aber noch schlechter. Also sehr viel schlechter. Gab es auch eine Studie, wo man die Apple Watch mit dem Oura Ring verglichen hat. Das war noch eine ältere Apple Watch, das war die 8. Generation. Und beim Oura Ring war es nicht der 4er, sondern der 3er. Und da misst man Kappa-Werte. Und 0 heißt es purer Zufall. Und 1 heißt es eine perfekte Übereinstimmung. Ne? Und die Apple Watch hat einen Wert von 0,53. Und der Oura Ring hat den Wert von 0,65. Achtung, die Studie ist von Oura finanziert worden, muss man vielleicht noch dazu sagen. Die von Apple, okay, die von der Apple Watch, die war unabhängig. Aber das ist schon mäßig. Ne? Also 0 ist Zufall, 1 ist sehr gut und sie waren bei 0,5, 0,6 bei dieser Schlafphasenübereinstimmung. Also das darf man da, glaube ich, nicht sonderlich für bare Münze nehmen. Das, wenn du, ob du jetzt schläfst oder wach bist, das funktioniert so ein bisschen besser. Aber mir ist auch schon vorgekommen, mir ist auch schon passiert, dass ich in der Früh einfach nur mein Handy genommen habe, dann noch 15 Minuten im Bett war und Nachrichten gelesen habe und dann bin ich aufgestanden und Wupp hat aber gesagt, ich habe geschlafen, ne, und hatte vielleicht sogar noch eine REM-Schlafphase, was ja aber auch tatsächlich dann gar nicht so ist. Ne? Also das muss man auch immer mit ein bisschen, mit einem Grain of Salt nehmen, wie man so schön sagt. Schlaftracking ist okay und für den Trend reicht sicher, aber um jetzt zu sagen, du hast so und so viel Tiefschlaf und so viel REM-Schlaf, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Vor allem, das unterscheidet sich sehr stark zwischen den Wearables.
Ja, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, dass sich da Oura und Whoop, also ist immer relativ ähnlich, würde ich behaupten, bei mir. Also es ist klar, die Unterscheidung ist trotzdem nochmal so 15% untereinander, 10-15%, aber ich würde schon sagen, okay, sie erkennen schon, war es eine Nacht mit viel erholsamem Schlaf oder wenig erholsamem Schlaf. Also wenn man sich dann die Gesamtzeit auch anschaut, wo man Tiefschlaf und REM-Schlaf zusammenrechnet, sind die beiden immer relativ nah beieinander. Und das finde ich dann schon ganz interessant. Also vielleicht sind sie darin zumindest gut, ne? Aber you never know. Mag auch einfach sein, dass sie beide gleich schlecht sind. Ne?
Theoretisch sind die Ringe beim Schlaftracking sogar genauer.
Genau.
Weil die Gefäße am Finger, also weil wir da sehr viel mehr Gefäße haben, ne? Da rund um den Finger, wo der Ring dann auch sitzt und die viel leichter zugänglich sind, das ist viel oberflächlicher als jetzt zum Beispiel am Handgelenk. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und vielleicht noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn jemand eine sehr dunkle Hautfarbe hat oder auch sehr braun ist, dann kann man sehr, sehr viele Scores teilweise fast bis hin zu gar nicht verwerten, einfach weil dieses Licht nicht durchkommt. Wird ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, das funktioniert über eine optische Messung mit rotem Licht und mit grünem Licht. Und wenn man eine sehr dunkle Hautfarbe hat oder sehr braun ist und man legt die Uhr dann darüber, dann funktioniert das eben nicht mehr so gut.
Auf jeden Fall schlechter, ja, voll. Ja, was ich noch bei Schlaftracking noch sagen möchte, der Apple Watch Schlafscore oder generell der Apple Schlafscore, das ist wirklich, also das ist ein ganz großes Verbrechen. also ich glaube, da hatte ich noch nie was unter 90. Heute habe ich irgendwie 95 oder so. Also es ist immer total wild. Also es ist vogelwild, was da rauskommt und immer total positiv. Also wer sich auf den verlässt, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber der ist zu positiv. Also da lernt man nichts draus. Es tut mir echt leid. Es ist wirklich traurig mit anzusehen. Aber was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Weil sie müssen ja jetzt eigentlich echt mal mit der Apple Watch auch in dieses ganze Schlaftracking-Thema reingehen. Und das haben sie es mal gemacht. Und da denke ich mir, wie viele Milliarden da in diesen Schlafscore wahrscheinlich reingeflossen sind. Gut, wer weiß, vielleicht waren es auch nur 2-3 Millionen, ne? Aber selbst dann, denke ich mir, hätte man das schon, glaube ich, besser hinkriegen können mit der Datenmasse, die da einfach auf der Straße liegt bei denen. Schon sehr traurig, auch Vergleich mit
Da kann man sich mehr davon erwarten, aber vielleicht kaufen sie auch dann auch einfach irgendwann mal Whoop oder so, ist für die ja eh nur Taschengeld und dann und können sich das alles zu eigen machen. Das ist noch sehr spannend. Vielleicht zum Abschluss, wir haben schon kurz über psychische Belastung geredet. Es gibt auch einen Begriff dafür, Orthosomnia nennt man das. Es gibt ja auch Orthorexie. Orthorexie ist nicht Anorexie, wenn Leute magersüchtig sind, sondern Orthorexie ist, wenn Leute davon besessen sind, sich gesund zu ernähren, also alles nur pflanzenbasiert und Gemüse und so weiter und so fort. Und das gibt es auch für die Besessenheit von perfekten Schlafwerten. Also die Apple Watch ist das richtige Tool für orthosomnische
Genau, es ist Leute. Die Heilung.
das ist die perfekte Heilung, weil das spuckt dann immer einen guten Schlafscore aus, obwohl es vielleicht gar nicht so gut war. Und das unterstützt dann auf jeden Fall befriedigt diese Tendenz, immer perfekte Schlafwerte zu haben. Aber ja, fand ich auch spannend, und sehr witzig, dass es da mittlerweile auf jeden Fall schon einen klinisch anerkannten Begriff dafür gibt. Ja, so als kleines Wrap-up, wie würdest du sagen, was der perfekte Umgang mit einem Wearable, wenn man jetzt noch keins hat?
Erstens, Wearables nicht untereinander vergleichen, macht einfach keinen Sinn.
Also zuerst mal eins anschaffen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was würdest du nehmen?
Ich würde tatsächlich, wenn es nur, also es kommt drauf an.
Du darfst ein Eins wählen, für deinen Alltag passt.
Wenn ich eine Eins nehmen darf, dann würde ich einen Whoop nehmen. Ich finde einfach, die App ist mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand die beste. Ich weiß auch nicht, was die anderen machen, die müssen einfach nur abschauen. Aber vielleicht ist es auch einfach die Zielgruppe, ne? Muss man auch dazu sagen. Whoop hat halt auch eher so eine, ich sag mal, ein bisschen Biohacking- bzw. performanceorientiertere Zielgruppe als jetzt zum Beispiel Aura. Und Aura ist ja sehr viel lifestyleiger, ne? Deswegen vielleicht passe ich da besser einfach in die Zielgruppe und deswegen passt die App auch besser zu mir. Jedenfalls, wenn ich nur eins entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Whoop.
Ja.
Und einfach nur für eins dann auch entscheiden oder zumindest immer nur die Werte von einem System miteinander vergleichen. Dann erstmal ein paar Wochen einfach mal Daten sammeln. Das sollte man schon so 2-3 Monate tragen, bis man wirklich mal aussagekräftige Werte hat. Am Anfang kalibrieren sie 2 Wochen, das ist dann schon so okay, ne? Aber es dauert eine Zeit. Und dann sollte man sich eben auf die Trends fokussieren und nicht sagen, okay, hey, jetzt habe ich heute eine super Nacht gehabt, morgen wieder eine schlechte. Die Tage für sich total egal, ne? Am Ende ist der Trend relevant und das kann man in den Apps auch normalerweise sehr schön rausfiltern. Okay, wie habe ich jetzt über die Monate, wie hat sich da meine HRV entwickelt, wie hat sich da meine Ruheherzfrequenz entwickelt? Und da jetzt gleich der nächste Schritt, schaut euch die Biomarker kurz auch mal an. Zumindest Ruheherzfrequenz und HRV, das sind eigentlich die wichtigsten. Da könnt ihr gut Trends erkennen, ne? Weil bei mir ist zum Beispiel so gewesen, auch zum Beispiel Kapstadt-Beispiel, als wir jetzt im Januar in Kapstadt waren, das haben wir eigentlich gemacht, um uns auch ein bisschen zu entspannen. Dann hatten wir am Ende aber super viel Freizeitstress, weil wir trotzdem gearbeitet haben. Und meine HRV war irgendwie 15 Punkte niedriger als in den Monaten davor, ne? Trotzdem hatte ich dann teilweise richtig gute Sleep-Scores, ne? Und ich habe aber trotzdem gemerkt, irgendwie was stimmt nicht, ne? Also ich bin schlechter beieinander. Und das ist eben diese krasse Diskrepanz auch zwischen den Scores und wie sich dann halt die echten Biomarker entwickeln. Eine Ruheherzfrequenz das gleiche, die ist leider auch schlechter geworden. Ne? Genau, also nutzt das als Steuerungselemente. Ihr könnt Schritte, VO2 Max, könnt ihr eher als Sportwerte noch nutzen, dass ihr eben wisst, okay, hey, das muss ich vielleicht jeden Tag machen, so und so viele Schritte muss ich jeden Tag machen, um einfach mein Ziel zu erreichen, um mein Bewegungsziel zu erreichen. Das sind halt Biomarker, die einfach praktisch sind. Ne? VO2 Max siehst du einfach, wie ist deine körperliche Fitness. Aber da auch, wie gesagt, relativ ungenau, der Apple Watch Wert ist tendenziell viel zu niedrig. Ich würde sogar behaupten, der Whoop-Wert ist relativ nah dran meistens, bei mir zumindest. Ich glaube, bei dir ist er ein bisschen zu hoch, ne? Aber auch nicht viel. Er ist relativ nah dran auch, also gar nicht so schlecht. Bei mir ist der Aura Ring wiederum auch sehr krass niedrig im Vergleich, also auch eigenartig. Ja. Genau, aber am Ende des Tages alles nicht zu ernst nehmen, aber ausprobieren, weil man lernt seinen Körper kennen, man lernt kennen, wie gut man schläft, wie man sich besser entspannt, eben wenn man diese Biomarker sich auch anschaut. Und man kann damit halt super viel coole Experimente machen. Man kann mal testen, Koffein weglassen, Koffein dazunehmen, Nikotinkaugummis, whatever, ne? Was man halt so alles für Produktivität machen kann, für Recovery machen kann, Ashwagandha, abends irgendwie eine Wind-Down-Routine, vielleicht die sogar auf 2 Stunden zu erweitern, vielleicht mal mindestens 4 Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit zu nehmen. Was hat das für einen Impact, ne? Und das siehst du halt nicht, das kannst du sonst einfach nur spüren, aber du bleibst dann nicht dabei, weil du dann 2-3 Wochen spüren musst. Und wie soll das gehen? Ne? Da wirst du dich irgendwann dran gewöhnen. Ne? Und dann spürst du den Unterschied nicht mehr. Und das ist das Tolle einfach an dieser Objektivierung deiner Schlafscores. Und kann ich jedem nur ans Herz legen.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, schön, außer, dass ich mich nicht fürs Whoop, sondern für die Garmin entscheiden würde.
Okay,
ja. Ich habe jetzt schon so viele verschiedene Wearables gehabt und ich würde trotzdem immer, wenn ich mich für eins entscheiden würde, die Garmin nehmen, weil ich finde, das ist das kompletteste aktuell am Markt. Die bringen auch immer neue Sachen, auch das mit dem Logbuch zum Beispiel haben sie jetzt mit dabei. Hm. Die haben auch eine sehr schöne Oberfläche. Ist einfach ein bisschen anders gestaltet als beim Whoop. Aber ja, machen denke ich auch eine gute Arbeit. Ich hoffe, es geht ihnen nicht wie Polar, ne? Die sind ja wie Nokia bei den Smartphones komplett abgestürzt. Die waren früher mal Marktführer und sind da wirklich weit vorne dabei gewesen und mittlerweile spielen sie da eigentlich nur noch wenig Rolle. Ne? Sie haben jetzt so einen Whoop-Klon gemacht.
Genau, wollte ich ja sagen. Ja.
Die haben jetzt auch so einen Strap. Und das ist auch günstiger als das Whoop und hat, glaube ich, auch kein laufendes Abo. Das ist der große Vorteil. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie brauchbar das ist. Das kann ich nicht sagen.
Ja. Das wird sich natürlich auch finanziell dann nicht retten, wenn das Abo fehlt. Ne?
Das stimmt.
Aber mal sehen. Ja, also ist sicherlich auch solide.
Ja, sie verkaufen sich ja auch teure Bänder, deswegen wird das dann schon passen.
Genau.
Wieder nicht 50, aber halt vielleicht 40 Euro kosten. Ne? Dann ist es ja okay. Gut, ich denke, das war eine ganz gute, ausführliche Folge zum Thema Wearables. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@beyondlifespan.de oder einfach melden, kommentieren unter Spotify, Apple Podcasts oder auf YouTube. Wir schauen uns das gerne alles an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, Max. Und ciao, bis dahin.
Danke und ciao.